Knüni, der Börsentalk. Leichte Kost für mehr Rendite. Mit Roman Cibilla und Serge Nussbaumer.
Hallo Serge.
Hallo Roman.
Ja, jetzt sind wir schon hier in der vierten Runde an der Finanzmesse 2024 in Zürich und bei uns ist Rochus Appert. Hallo Rochus.
Salut zusammen.
Hallo Rochus, schön bist du da. Du bist ja, ich muss es ablesen, Entschuldigung, Head of Switzerland Distribution bei Peachem Investments. Also wir gehen jetzt wirklich von der Makroebene, gehen wir jetzt ein bisschen weiter rein in die Produktebene. Also schön bist du hier. Ich freue mich auf den Austausch und gleich mal zuerst Peachem Investments. Wer seid ihr? Ich meine, die Eingefleischten auf dem Finanzparkett in der Schweiz werden Peachem natürlich kennen, aber so in der Breite doch eher unbekannt.
Genau, Peachem ist unbekannt in der Schweiz, außerhalb bei den professionellen Investoren. Und der Grund, warum das Peachem bei den professionellen Investoren bekannt ist, weil wir einfach ein riesiges Haus sind. Wir sind der Asset Manager von der amerikanischen Prudential Versicherung. Damit haben wir etwa 1,3 Trillion an Assets under Management. Und das teilt sich auf in etwa 750, 800 Milliarden in Fixed Income. Und das sind alle Fixed Income Produkte, die man sich vorstellen kann, da in diesem Bereich drin. Dann sind 200 Milliarden Direct Real Estate. Wir sind der größte Direct Real Estate Manager, der drittgrößte Direct Real Estate Manager. Und man muss sich da vorstellen, wir haben in den USA haben wir Open-Ended Core, Core Plus und Value-Add Funds, in die man einfach investieren kann. Die sind immer da. Dasselbe ist für Europa ohne Value-Add, dasselbe ist für Asien ohne Value-Add. Also man könnte mit einer ganz einfachen Struktur sehr schnell global in Real Estate investieren. Das ist irre, was da alles da ist. Dann haben wir etwa 100 Milliarden in Direct Lending und etwa 200 Milliarden in Active Equity Investment. Also ein riesiges Haus, das man eigentlich in der Schweiz gar nicht kennt. Und ich habe jetzt seit 6 Monaten die schöne Aufgabe, dieses Unternehmen in die Schweiz einzuführen mit den unendlichen Produkten und hochspezifischen Fähigkeiten, die wir haben.
Eben, du sagst es, seit 6 Monaten bist du da in Amt und Würden. Eine neu geschaffene Stelle, wie ich gelesen habe. Was sind deine Ziele jetzt für die kommenden Monate oder wenigen Jahre hinaus? Also nicht, dass ich jetzt dich schon wieder raushaben will bei Peachem, aber einfach so, ja, auf 20 Jahre ist ja immer etwas schwierig, oder? Aber so, was kann man von dir erwarten, respektive in der Schweiz?
Ja, das Schöne ist ja, dass ich dieses Unternehmen und die Produkte in der Schweiz einführen kann. Und um in der Schweiz so ein Produkt und Unternehmen einzuführen, muss man ja immer irgendetwas bringen, das differenzierend ist. Nicht etwas, das es schon lange gibt. Und wir haben sehr, sehr viel, das wirklich differenzierend ist. Auf der Fixed Income Seite zum Beispiel arbeiten wir jetzt gerade an einem Credit Opportunities Distressed Debt Produkt, das genau jetzt in diese Phase hineinpasst. Dann haben wir auf der Nachhaltigkeit, da werden wir vielleicht ein bisschen reden darüber nachher, haben wir ein Produkt, das wir in den Markt einführen, das eben auf Scope 4 den Fokus hält, ganz hochspezifisch. Dann auf der illiquiden Seite das Direct Real Estate, das existiert nicht im Schweizer Markt. Und das führen wir ein, da werden wir auch ein Produkt dazu bringen. Und dann auch in dem Direct Lending werden wir Produkte bringen, wo man eben in diesem Direct Lending investieren kann. Auch bei uns ist ein Secondaries House, das im Zug ist, das wir auch in den Schweizer Markt einführen können. Nach all diesen Spezialitäten, die ich gesagt habe, haben wir natürlich Govy Bonds, High Yields, also das ganze Fixed Income Spektrum, Corporate Bonds, das man sich vorstellen kann, Emerging Market Debt, das ist alles da.
Also wie muss ich jetzt dann deinen Arbeitstag vorstellen? Also du gehst jetzt quasi von Finanzinstitut zu Finanzinstitut und probierst da Peachem quasi top of list zu bringen.
Genau. Mein Sohn hat mich mal gefragt, was machst du den ganzen Tag? Da habe ich gesagt, ich sitze am Computer und telefoniere. Und man redet eben die ganze Zeit. Man redet intern, man redet extern und man definiert natürlich eine Vision. Und die Vision soll eine Strategie, der Strategie folgen und unterhalb der Strategie kommt dann wirklich die effektive Umsetzung, oder? Und die Vision ist, dass wir in der Schweiz bekannt werden als ein illiquiden und ein liquider Anbieter von dem ganzen Produktespektrum, also Aktien und Bonds und eben auch auf der illiquiden Seite. Und das bedeutet viel Arbeit. Das heißt, wir sind jeden Tag daran und haben unsere Beine und Füße auf dem Boden und machen eben das, dass wir diese Vision umsetzen können.
Ja, wir sprechen ja hier im Podcast jede Woche über den Markt und unsere Community ist mittlerweile sehr groß und auch sehr diversifiziert. Wir haben viele Professionelle oder auch Vermögensverwalter, die unseren Podcast hören, aber in der Community gibt es auch viele Privatanleger. Du hast sehr schön beschrieben, ihr seid mit eurem Angebot sehr breit aufgestellt. Wo seht ihr so aktuell, wo geht so der Trend hin, wo gehen so die großen Gelder hin, um vielleicht auch gerade, ich sag mal, unseren Retail-Investoren so ein bisschen Gefühl zu geben, wo seht ihr die Trends für die nächsten Monate? Was wird gerade bei den Institutionellen so nachgefragt?
Ja, also nicht nur die letzten Monate, eigentlich die letzten 2 Jahre sehen wir, dass die Trends dahingehend sind, dass alle konservative Portfolios aufbauen. Also alle gehen auf Sicherheit sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Obligationenseite. Sprich Corporate Bonds werden, Investment Grade wird investiert und halt eher defensive Aktien. Nicht mehr diese Wachstumsaktien im Augenblick. Aber da muss ich ein Carve-out machen, weil es gibt Segmente, in denen drin eben das Wachstum immer noch sehr stark ist. Zum Beispiel alles diese Technologieaktien, wie wir vorhin schon gesehen haben da an deinem Screen. Das läuft immer. Also es gibt Themen, die laufen jetzt und das hat seinen Grund, weil diese spezifischen Themen, die sind unterliegen in der gesamten Industrie. Also wenn wir der gesamten Weltwirtschaft oder wenn wir die USA anschauen, dann scheint da ja die Wirtschaft richtig zu boomen, fast keine Arbeiter mehr, der Arbeitsmarkt ist fast leergefegt. Und in Europa ist es eher andersrum, dass die ganze Industrie sich am Restrukturieren. Aber unterliegend in dem Ganzen sind große Trends, die laufen, und das ist eben mit KI. Diese Technologietransformation der gesamten Industrie, die da im Augenblick läuft, das ist ein Thema. Und das andere langfristige Thema ist, die ganze Industrie arbeitet, um sich zu dekarbonisieren. Also das sind zwei große Trends, die im Hintergrund laufen. Und wie man da investieren kann, das ist nicht ganz trivial. Und man muss eben wissen, wann und wie man in diese Sachen investiert.
Aber lasst uns da gleich einhaken, weil, also jetzt zumindest für mich, Fixed Income, ja, schön, kaufe ich mal rein und dann ist gut. Aber eben genau diese zwei Themen, die du jetzt da gebracht hast, eben Technologie, KI, riesengroßes Thema auch bei uns.
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest,
natürlich,
wenn du jetzt auf einmal mit einem ganz anderen Thema gekommen wärst, weil das ist das, was den Markt beherrscht seit Monaten.
Ja. Und dann lass uns dann nachher rüberschwenken zur Dekarbonisierung, weil ich da wirklich der Meinung bin, KI hat die Dekarbonisierung quasi verdrängt, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber lass uns da mal jetzt beim Thema KI. Und hast du jetzt gesagt, eher schwierig zum Investieren oder man muss Sachen beobachten. Ihr seid ja da stark mit einem Produkt da bei euch. Erzähl uns was darüber.
Also KI, die künstliche Intelligenz, die ist ja jetzt vielleicht seit einem Jahr, 2 Jahren mit ChatGPT in den Köpfen aller Menschen. Aber es ist ja nicht so, dass das vorher nicht da war. Das war ja schon vorher auch da. Und andere Stichworte sind zum Beispiel IoT, Internet of Things und etc. Das ist ein langer Trend und es geht um die Digitalisierung der gesamten Welt. Das geht von der Industrie über die Infrastruktur in das private Leben rein. Und das sind auch diese großen Transformationen, die eben im Augenblick laufen. Wenn man ein bisschen die Wertschöpfungskette da anschauen will, dann reden wir von seltenen Erden, die in die Chips hineingehen, dann reden wir schon von Nvidia und dann müssen diese Rechenfähigkeiten müssen in die Infrastruktur hineingebracht werden. Es muss aber auch in die Appliances hineingebracht werden. Und die Frage ist halt, wie man da investieren kann. Diese KI ist nicht einfach ein ganzer Trend. Die ganze Industrie wird zur Technologisierung. Und ein riesigen, riesigen Trend, den wir heute sehen, ist, dadurch, dass immer mehr digitale Daten erstellt werden, müssen diese Daten auch irgendwo gespeichert werden. Und ein Trend, jeder hat seine Cloud. Wir haben unsere Cloud und natürlich auch die Unternehmen haben alle ihre Clouds. Und das bedeutet, dass eine riesige Nachfrage dasteht nach Cloud Space. Und dieser Cloud Space bedeutet, dass eine riesige Nachfrage dasteht an Data-Zentren, in denen eben diese Clouds gesourced werden können. Und in dem Bereich drin haben wir ein Produkt, das ist ein Global Data Center Produkt, in das mittlerweile etwa 800 Millionen in Committed Capital sind, in diesem Produkt drin. Und da geht es darum, dass man eben solche Data Centers baut und nach 3 Jahren verkauft an langfristige Investoren wie Pensionskassen, die eben diese langfristigen, konstanten Cashflows wollen. Aber heute, in dieser Bauphase, ist das eine Möglichkeit, in die man investieren kann, wenn man nicht den Nasdaq-Index kaufen will und wenn man nicht Nvidia oder Microsoft oder Amazon kaufen will. In der Zukunft jedoch geht das viel weiter, oder in der Zukunft wird diese künstliche Intelligenz noch viel, viel stärker in unser ganz tägliches Leben integriert werden. Wenn ich heute in mein Auto einsteige und ihm sage, bitte bring mich nach Hause, dann sagt er, okay, fahren wir heim. Ich meine, in der Zukunft steige ich ins Auto ein, dann quatscht mich jemand zu und sagt, hey, wohin fahren wir jetzt? Das letzte Mal sind wir dahin, wo geht es jetzt hin? Also das wird eine riesige Entwicklung haben in dem privaten Sektor. Und was wir auch schon, auch ein Bereich, den wir in unserem Leben sehen, ist Waschmaschinen, oder? Die Waschmaschinen, die industriell gefertigt werden, die haben alle Sensoren drin, sodass die Waschmaschinenproduzenten wissen, wann ist ein Produkt kaputt, was ist die Laufzeit eines Produktes, mittlerweile ist es kaputt, sodass man schon sehr frühzeitig dahin gehen kann und diese Waschmaschine eben ersetzen kann. Und das genau selbe wird in unsere Privatwelt auch hineinkommen. Also das ist eine riesige Umwandlung, die vonstatten geht, und eine neue Wertschöpfung, die generiert wird. Und das bedeutet natürlich, dass viele Unternehmen diesen Wandel gar nicht mitmachen werden, sondern eben ersetzt werden durch andere Unternehmen. Sehr spannendes Thema, sehr tolles Thema, oder?
Also wenn ich dich richtig verstehe, bist du auch der Meinung, wir stehen da erst ganz am Anfang,
ja,
in diesem Zyklus. Für mich ist oft, und wir diskutieren das im Podcast hier auch schon öfters in den vergangenen Wochen und Monaten, das, was du angesprochen hast mit den Datencentern und mit den Daten insgesamt, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hervorheben sollte, weil Cloud-Geschäft haben wir in den vergangenen ein, zwei Jahren schon gesehen. Das ist extrem gestiegen. Das Cloud-Geschäft, gerade der großen Unternehmen wie Alphabet, Amazon und so, die mit AWS, das ist mittlerweile ein großer Anteil, den sie machen an ihrem Umsatz damit. Was aber interessant ist, dass immer mehr Unternehmen jetzt, oder das, was wir gesehen haben, das haben die großen Unternehmen gemacht. Sie haben viel Daten gesammelt, Big Data war ein Riesenthema, aber oft unstrukturierte Daten. Wir wussten noch gar nicht, was wir mit diesen Daten überhaupt anfangen sollen. Und am Ende des Tages brauchst du, um künstliche Intelligenz einsetzen zu können, brauchst du strukturierte Daten, und sie müssen an einem Ort liegen und am besten irgendwo, entweder in deinem Datencenter selber oder irgendwo in der Cloud. Und deshalb glaube ich, dass wir auch dort erst am Anfang stehen, dass viele mittelständische Unternehmen erst jetzt damit beginnen, überhaupt ihre Daten so gemeinsam irgendwie in ein Datencenter oder in eine Cloud und dann anfangen zu strukturieren, um, das ist zwingend der erste Schritt, um überhaupt künstliche Intelligenz einsetzen zu können.
Genau, also genau so, das sehe ich auf die genau gleiche Weise. Ich sehe die künstliche Intelligenz auch dahingehend, dass in der Produktentwicklung viel, viel effizienter Produkte entwickelt werden können. Als ich früher studiert habe, wir mussten eine Arbeit schreiben, da sind wir in die Bibliothek gegangen und haben da zu einem Thema da alles runtergenommen, und dann hatten wir erst solche Ausdrucke da vor uns und haben uns dann durch diese Paper durchgewühlt. Mein Sohn heute, er muss ein Paper schreiben, geht auf ChatGPT, gibt ein Stichwort ein und zack, 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 hat alles, was dazu verfügbar ist, auf der ganzen Welt vor seiner Nase. Digital. Nicht mehr. Kennt ihr auch, oder? Diese Paperwälzen.
Ja,
also das ist eine Effizienz, die da beginnt, die haben wir noch gar nicht richtig erfasst. Und ich glaube, unsere nachkommenden Generationen, die werden damit umgehen. Das können wir uns noch gar nicht vorstellen, wie die damit umgehen werden.
Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich durfte vor ein paar Wochen ein Panel mal moderieren, wo ich dann auch ketzerisch in die Runde geworfen habe, zwar in der Finanzindustrie, oder, dass die künstliche Intelligenz uns demnächst ersetzen wird. Oder, also uns braucht es nicht mehr. Aktuell brauchen wir die KI für die Datenaufbereitung, weil es halt super effizient ist, all die Daten aufzubereiten, aber irgendwann, nicht heute und morgen, aber irgendwann werden dann auch die Anlageentscheide, das ist so meine Meinung, werden dann wahrscheinlich auch noch besser gefällt, oder, durch die KI. gibt ja schon einzelne Ansätze, aber man ist immer noch weit davon entfernt. Aber super spannend. Aber wie kommt das jetzt bei den Kunden an? Wenn du jetzt da bei den Kunden vorbeigehst, stößt du da auf offene Ohren oder sagen die, nee, Thema haben wir schon voll drin? Wie ist da so dein, ja, dein Gespür? Gespür ist das falsche Wort. Deine Erfahrung, jetzt ist es gegangen.
Also die sind alle sehr interessiert, oder? Diese Künstler, alle sind sich bewusst, dass diese künstliche Intelligenz Anlagemöglichkeiten gibt, und die suchen auch, und sie wollen eben nicht mehr in Microsoft, Amazon, Nvidia und wie sie alle, diese Usual Suspects, oder die haben es schon überall drin, oder? In jedem globalen Portfolio sind die mittlerweile drin, und es wird eben nach Anlagemöglichkeiten gesucht in diesem Thema drin, die sich heute bieten, und eine große Anlagemöglichkeit ist eben diese globalen Data Centers.
Aber habt ihr da auch, seht ihr das auch? Weil bei uns ist das tatsächlich so, dass wir noch das Gefühl haben, oder zumindest mal, wenn wir mit Kunden sprechen, viele sind tatsächlich noch unterinvestiert in dem Thema, obwohl man so das Gefühl hat, also so wie du sagst, die Magnificent Seven haben die meisten, ja, aber so richtig im Thema sind noch viele recht unterinvestiert, weil sie sagen, oh, ich suche da eine Möglichkeit, ich habe so ein bisschen verpasst. Jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, hier so ein bisschen einzusteigen, weil das ist das, was wir zumindest mal wahrnehmen, dass es doch noch viele Leute da draußen gibt, die das Thema zwar mittlerweile verinnerlicht haben, aber so richtig in ihrem Depot ist es noch nicht angekommen.
Ja, weil es auch die Produkte noch gar nicht gibt dazu, oder? Das heißt, es sind diese Magnificent Seven, die da sind, und jetzt als der nächste Schritt ist eben, dass diese Data Centers kommen und dann alles, was nachher noch kommt, das sind wir noch gar nicht, das wird jetzt entwickelt. Diese zusätzlichen Produkte werden entwickelt und sie werden eine Investitionsmöglichkeit bieten, die ganz andere Wertschöpfungen ermöglichen, als wir das bis dahin gekannt haben. Ich glaube, das geht in die Richtung mit, wie lange ist es gegangen, bis ein Telefon akzeptiert wurde? 75 Jahre, oder? ChatGPT irgendwie 2 Monate. Da werden Möglichkeiten entstehen, die können wir uns noch gar nicht vorstellen.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie du zur Dekarbonisierung kommst.
Relativ simpel. Die KI hat die Dekarbonisierung eben verdrängt, oder wie hast du vorhin gesagt, aufgefressen, oder? Aber ist natürlich immer noch ein großes Thema. Energiewende, Schlag mich tot, Paris Alignment, all was da...
Also du hörst schon, er ist ein Riesenfan davon.
Ja. Aber lass mich die Brücke machen hier. Wir haben ja gesagt, KI ist ein Instrument, in dem Informationen effizienter und schneller und besser verarbeitet werden können, sodass eben auch die Dienstleistungen besser werden, die erbringt werden müssen. Nun, in der Dekarbonisierung geht es ja eigentlich hauptsächlich darum, dass Unternehmen Produkte und Dienstleistungen erstellen, die eine alte Technologie ablösen, die eben noch viel mehr, noch nicht dekarbonisiert, also CO2-intensiv ist. Das ist das grüne Investment, oder? Das heißt eben, in diese Richtung muss unsere Welt gehen, und die KI wird in diesem Umfeld auch eingesetzt werden können. Es gibt auch ganz einfache Beispiele, und dieses Produkt, das wir haben, so aufgebaut. Scope 1, 2 und 3, oder Dekarbonisierung, Scope 1, 2 und 3 ist wichtig. Scope 1 ist, was produziere ich an CO2, Scope 2 ist, welchen Strom brauche ich, und Scope 3 ist Scope 1 und 2 bei meinen Lieferanten. Scope 4 jedoch ist, und das ist alles statisch, Scope 1 bis 3 ist statisch, eine statische Aufnahme der Situation. Scope 4 ist dynamisch, und es geht darum, wie kann ich eben CO2-Produktion verhindern? Und die Antwort ist über Technologien, die alte Technologien ablösen. Das einfachste Beispiel, das offensichtlichste Beispiel ist, Gas löst Öl ab. Oder Sonnenenergie löst Gas ab. Das ist so eine Möglichkeit. Es gibt aber auch andere Technologien, die in diese Richtung gehen. Es gibt Unternehmen, die, wenn ihr durch Frankreich durchfahrt, das ist auch ein sehr klassisches Beispiel, wenn man durch Frankreich durchfahrt, dann sieht man immer diese Felder mit dem ganzen Plastik drauf, oder? Das ist ja nicht gerade umweltfreundlich und schon gar nicht dekarbonisierend. Da gibt es Unternehmen, die sind im Kartonbereich, und Kartonproduktion ist unendlich schmutzig, Die sind aber so weit fortgeschritten, dass die mittlerweile Produkte haben, die eben diesen Plastik ablösen können und da hingesetzt werden können und das Produkt einfach ersetzen. Eine Technologie, die existierende Technologien ersetzen. Und das ist auch unser Produkt oder unser Carbon Solution. Das ist nicht ein Produkt, das darauf hinzielt, dass man SFDR 9 ist oder ESG möglichst grün ist, sondern das ist ein Produkt, das sich an der Realität orientiert und am Businessmodell orientiert. Ist das Businessmodell auf die Realität ausgerichtet, sodass eben über den Technologiefortschritt Nachfrage generiert werden kann und das Gesamte profitabel ist und unsere Welt näher bringt, oder der World Earth Day, der war vor 2 Tagen. Also ich meine, das heißt, wir brauchen mittlerweile 3 Monate, dann sind die Ressourcen, die die Welt in einem Jahr generieren kann, verbraucht. Also wir brauchen vier Jahre, um Energie aufzubauen, die wir in 3 Jahren verbrauchen. Das ist nicht nachhaltig. Und wir haben alle die Aufgabe, das zu lösen, und wir lösen es nur über Technologie und wir lösen es in der Kooperation auch mit KI.
Also das heißt, wir retten mit Technologie die Welt.
Ja, das ist jetzt
ein bisschen, einziger Weg.
Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert.
Ja, aber wahrscheinlich es geht, ist es.
Vielleicht muss man einfach das anders formulieren.
Ich glaube, es ist eine gute Kombination aus Bewusstsein schaffen,
ja,
und dem sinnvollen Einsatz von Technologie. Das ist zumindest mal meine Meinung. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, weil, wie du es gesagt hast, wir bräuchten aktuell 4 Welten, um die eine Welt zu retten. Du kannst es nur durch den sinnvollen Einsatz von Technologie, wirst du es nur schaffen, das, was wir aktuell verbrauchen, irgendwo zu sagen, okay, Technologie ist sinnvoll eingesetzt, dann schaffen wir es vielleicht mit der Dekarbonisierung, da bin ich 100% bei.
Und noch dahinter ist ja auch das Thema, da redet man nicht so drüber, aber das ist unsere Energieproduktion, oder? Wir haben ein Problem auf der Welt mit Energieproduktion. Wir brauchen andere Energieträger als Öl, als Atom und als die Sonne, Wasser und Wind, oder? Wir brauchen neue Energiequellen. Und diese Energiequellen, Wasserstoff oder was da in der Zukunft kommt, solche Energiequellen brauchen wir auch. Und ich bin überzeugt, oder unsere Forscher, die werden in der Zukunft eben mit KI Lösungen erarbeiten können, die kann der normale Menschenverstand gar nicht mehr erreichen.
Nein, es ist ein super spannendes Thema und man sieht es ja auch am Volumen, was ihr da in dem Fonds drin habt. Das ist ja riesig, das Ganze. Also von dem her, ich finde es auch, ist ein spannendes Thema. Ist jetzt für mich noch irgendwie, eben, ich gehöre jetzt zu der Fraktion und sage, Technologie jetzt in dem Sinn hat jetzt, und ich nenne es jetzt mal den ESG-Teil, oder? Ich meine, und ich glaube, so geht es eben vielen Anlegern auch draußen, dass so, ja, nachhaltig ist schon ein Bedürfnis, aber eben nicht quasi von ESG auch noch das S und G. Das ist irgendwie komplett so in die Versenkung verschwunden. Aber man will nachhaltig sein, aber eben auf die Technologietrends. Und jetzt eben diese Kombination, die ihr jetzt hier da schafft, auch in der Argumentation, finde ich super spannend, oder? Und übrigens habe ich es dann nicht so gerne, wenn man mir erklärt, wie man jetzt einfach den Spagat von A nach B schafft. Einfach. Aber das ist für den nächsten Podcast, einfach, dass du dran denkst. Auch wenn es gut war.
Also ich finde das sehr gut. Ihm muss man manchmal ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Das hast du gut gemacht, Rochus. Das ist schon gut, wenn er immer mal wieder auf den Boden, weil du musst wissen, er klopft sich heute schon genug auf die Schultern. Wir haben nämlich eine Wette am Laufen. Wer kommt als erstes mit der Zinssenkung, die US-Notenbank oder die EZB? Er tippt die EZB, und die Kollegen, die heute Morgen hier waren, egal ob Matthias Geisbühler, Christian Gattiger oder Maurizio Porfiri, alle haben gesagt, die EZB. Deshalb, er hat momentan ein bisschen Aufwind, ist gut, wenn ihn mal wieder einer ein bisschen runterholt.
Aber ihr wisst ja, dass unsere Industrie ist wie die Modeindustrie, das wisst ihr, oder? Die Modeindustrie funktioniert folgendermaßen. Immer Ende Jahr kommen alle zusammen zu den Modeschauen. Und an diesen Modeschauen werden alle Stoffe, alle Kleider präsentiert, oder? Und Anna Wintour sitzt dann da und sagt, okay, für die Mode nächstes Jahr nehmen wir diesen Stoff, dieses Kleid, diese Farbe und diesen Cut. Und dann machen alle das nächste Jahr diese Kleider, das sehen wir dann. Bei unserer Industrie ist Anna Wintour das Fett. oder der setzt dann die Zinsen rauf und runter und dann werden alle Portfolios nach diesen Zinsentscheiden angepasst. Und es ist nun mal so, die Leitzinsen sind die amerikanischen, da können alle anderen machen, was sie wollen und dann kommt das EZB und dann kommt die Schweiz. Und nur die Schweiz hat eben die Möglichkeit, aufgrund der starken wirtschaftlichen Situation, da einen Zinsschritt zu machen, der vor der allen anderen war. Aber das hat nur mit der lokalen Wirtschaft zu tun. Schlussendlich hangen wir alle an den amerikanischen Zinsentscheiden.
Also ich frage dich jetzt nicht, ob EZB vor USA kommt oder nicht. Ich spüre da irgendwie die falsche Antwort raus, aber lass ich so stehen.
Nein, ich sag mal 3-1.
Ja, also in dem Sinne. Nein, vielen Dank, Rochus, dass du hier bei uns warst, dass du erzählt hast, wer Peachum Investment ist, was ihr vorhabt. Auch über die Thematik KI, Dekarbonisierung. Super spannend. Wünsche dir sehr viel Erfolg hier in der Schweiz. Und bedanke mich nochmals, dass du dir da die Zeit genommen hast, um uns hier zu beehren.
Ja, danke gleichfalls, dass ich hier sein konnte, mit euch da zu diskutieren. Ja,
super spannend. Und dann erwarten wir gleich unser nächsten Gast und wünschen euch noch viel Spaß auf der Messe, wenn es dann gleich wieder heißt, Snüni.
Der Börsentalk.
Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden und Produktideen finden Sie auch auf www.snüni.rocks. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG dar.